Okay, na dann, 2. Korinther 11 sind wir schon. Sind bald fertig mit 2. Korinther. Also Paulus ist immer noch dabei, sich zu rechtfertigen jetzt bis zum Schluss, und haben letzte Woche schon gesehen, dass da falsche Apostel sind, Männer, die reingekommen sind in die Gemeinde und ein neues Evangelium gebracht haben, versuchen die alten Gesetze wieder den Christen aufzuerlegen, so, ne, die das mit der Freiheit in Christus nicht verstanden haben. So, und sowas macht immer eine Gemeinde kaputt. Ne? Sowas macht auch jemand persönlich kaputt, wenn man es irgendwie nicht hinkriegt, sich daran zu erinnern oder zu erkennen, was der Unterschied jetzt ist zum alten Bund. Ne? Und die wird er heute auch ansprechen. Warte mal, ich kämpfe gerade mein Kabel. Okay, fangen wir an zu lesen. Also 2. Korinther 11, Vers 1. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch, ihr ertragt mich ja schon. Also Paulus ist ja so ein bisschen sarkastischer Typ manchmal in seinen Briefen. Bringt sehr viel Ironie mit rein und so. Und ich persönlich mag das ja. So. Von daher kommt er ja an und wird halt als dumm dargestellt vor der Gemeinde durch diese falschen Lehrer. Ne? So ein, als jemand, der zu naiv ist. Wir haben heute gesehen, der zu einfach spricht, haben wir letzte Woche gesehen. Ne? Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark von mir, aber die leibliche Gestalt ist schwach und die Rede verachtenswert. Ne? Paulus war kein guter Rhetoriker. Ne? Also er konnte nicht gut sprechen. So ein, war aber in seinen Briefen konnte sich gut konzentrieren, super Schreiber, ne? Tolle Bücher gemacht. So, aber in der leiblichen Gestalt war er eher nicht so spektakulär, groß und mächtig. Ne? So, ich mag das. Ne? Bei Paulus stellen sich viele Christen falsch vor. Ne? Wenn sie das Wort besser lesen würden, würden sie sehen, dass er nicht dieser harte Tyrann war, ne? Den man manchmal eine Gemeinde sieht. So, sondern dass er einfach ein ganz normaler Typ war und dass er ziemlich sanft war mit seiner Gemeinde. Ne? So, und dass er selber sehr einfach geredet hat. So, hatte ein einfaches Evangelium. Ne? Eine Einfalt gegenüber Christus, wird er heute noch sagen. So, ne? Einfältig. So ziemlich simpel. So, das sind, in Deutschland ist es halt so ein Problem, ne? Dass wir zu kämpfen haben halt mit diesem, was wir hier lernen und wie wir leben sollen, dass wir ein Zeugnis haben müssen, ne? Ein Papier, wo jemand, der sein Zeugnis schon hat und seinen Namen, dich anguckt und deine Qualität und sagt, okay, das kannst du, das darfst du jetzt machen. Ne? So, und ohne so ein Papier ist man halt ein Laie, ist nichts. Ne? So, man wird nicht ernst genommen. So ein Paulus hier steht da und guckt dir die Apostel an, die hatten alle kein Zeugnis. Kein Papier, kein ich war in der Schule und habe Theologie studiert und habe dann meinen Abschluss gemacht und jetzt darf ich eine Gemeinde leiten, sondern ihr Zeugnis ist Jesus. Dieses einfältige Leben mit ihm, so dieses Simple, ne? Dieses Zuhören und ihn suchen, dieses ihn liebhaben und lieb gewinnen, so, und dieses einfache Evangelium, das gesprochen wird aus Leidenschaft. Ne? So, möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Also bleibt bitte dran mit dem Brief hier. So, hört jetzt noch nicht auf, sondern ja, wenn es für euch Torheit ist, was ich sage, dann ertragt es noch ein bisschen. Weil ich bin noch nicht fertig mit Reden. Ne? Denn Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe auch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also mit anderen Worten, ich bin zu euch gekommen, um euch euren Verlobten zu präsentieren. Ne? Ich bin zu euch gekommen und habe zu euch geredet und habe für euch gedient, aus einem Eifer heraus, der göttlich ist, so, der aus Liebe geprägt ist und nicht, weil ich jemand bin und einen großen Namen haben möchte. Ich habe mich in euch investiert über Jahre, weil ich euch liebe. Weil ich will, dass ihr keusch seid, rein, eine keusche Jungfrau, ne? Dass ihr nicht beschmutzt werdet von jemand anderem. Eure Gesinnung und euer Lebensstil und was auch immer. Ich möchte, dass ihr eine gute Jungfrau seid, eine klare Jungfrau, ne? Die nicht dreckig ist, die sich nicht zu schämen hat. Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte unmöglich, so wie die Schlange Eva verführt, ne? Oh. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Unter euch will ich nichts anderes wissen als Christus gekreuzigt und wieder auferstanden. Hat aber anders geschrieben. Was diese Einfalt, was für die Gesetzeslehre Torheit scheint, und zu wenig, aber das, was die Bibel uns lehrt, so bedeutet nichts anderes als: Ich weiß, ich brauche Christus und ich weiß, ich muss ihn suchen und ich weiß, in ihm werde ich alles finden und mehr brauche ich nicht zu tun. Ne? Gesundheit. Und da sagt er: Aber der Satan kommt so, wie er es bei Eva getan hat, mit List. Ne? Wie ist er zu Eva gekommen, indem er ihr neue Gedanken gegeben hat? Ne? Andere Gedanken, Gedanken, die sie vorher noch nicht so gedacht hat. Ne? Diese Leidenschaft nach dieser Frucht zu essen war zwar da, natürlich. Ne? Weil es in uns brennt, wenn wir was nicht haben können. Und selbst wenn die Frucht gestunken hätte und hässlich war, hat Gott gesagt, von der frisst nicht. Esst nicht, sorry, Sohn. Ne? Aber trotzdem, wenn wir was nicht dürfen, wenn da eine Regel ist, ne, das Sohn zwingt uns irgendwas in uns, diese Grenze zu überschreiten. Ne? Aber Eva hat es nicht getan und Adam auch nicht. Warum? Weil sie ohne Sünde waren. Selbst obwohl das Verlangen da war, war noch keine Sünde da und somit haben sie sich gehalten an Gottes Gebot. Ne? So wie Jesus, der ohne Sünde kam und er wurde in allem versucht, steht da. Und er musste lernen, den Gehorsam. Ne? Und wenn Jesus wirklich kein Verlangen gehabt hätte nach den Dingen, nach denen wir verlangen als Menschen, dann wäre es keine Versuchung gewesen. Auch in seinem Inneren, weil er vollkommen Mensch auch war, so wie er vollkommen Gott war, war das Verlangen danach, Macht zu haben. Das Verlangen danach, alles zu besitzen, einen großen Namen zu haben, angebetet zu werden. Das Verlangen danach, seinen Hunger zu stillen von dem, worauf man gerade hungrig ist. Wonach die Seele schreit. Sonst wäre Satan nicht mit den Versuchungen gekommen. Und Jesus hatte genau das gleiche Verlangen danach zu sündigen wie wir. Davon bin ich überzeugt. Er hatte nicht das Verlangen danach zu sündigen, aber das Verlangen danach, diesen inneren Ruf, diese Versuchung, die Grenze zu überschreiten, die der Schöpfer gegeben hat. Nur der Unterschied zu uns ist, dass Jesus ohne Sünde war und er hat dieses Verlangen, ist diesem Verlangen nicht nachgegangen. Aber bei uns steht die Gefahr, weil wir Sünder sind, jeden Tag aufs Neue, dass auch die Schlange zu uns kommt, und uns neue Gedanken gibt, die unser Wünschen im Inneren irgendwie hervorholen und bestätigen und dieses Verlangen irgendwie so sättigen, dass wir einfach gierig werden und nicht mehr können, als uns damit zu vollzuschlagen, ein bisschen Schlechtes. Und da kommt ihr Leute, passt auf eure Gesinnung. Ich möchte, dass ihr eine keusche Jungfrau seid. Ich möchte, dass ihr in eurem Gedanken und in eurem Wissen über Gott rein seid und rein bleibt. Seid doch wachsam. Dass ihr achtet auf diese Schlange, die mit List kommt. Bleibt einfältig gegenüber Christus. Und das ist nicht so einfach. Weil je mehr du weißt, desto mehr musst du tun. Aber je mehr, du weißt, desto mehr willst du auch wissen, ne? Irgendwie werden wir nie satt. So, und auch mit dem Guten nicht. Und das ist gut, ne? So, und aber Paulus sagt dir, hey, vergesst nie die Basis, diesen Grund, dieses Einfache. Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr es gut ertragen. In meiner Laufbahn als Hirte habe ich schon eine Menge Jesus kennengelernt, so christlich verpackt. Hier unten steht, warte, wo steht's? Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. So, Satan kommt nicht vor dich und du erschreckst und erstarrst und bist voller Angst, so ein, weil er so hässlich ist und so grausam und so böse, sondern wenn Satan kommt und zu uns spricht, so, und dann denken wir, das ist gut, das ist Licht, das ist Gott. So, und ich mit meiner Weisheit kann das oft nicht unterscheiden, selbst wenn ich die Bibel kenne, weil er kommt mit dem Wort und er kann damit besser arbeiten als ich. Ja. Guck, wie er zu Eva kam im Garten Eden und welche Worte er genommen hat. Gottes Wort hat er genommen. Ne? Aber so ausgesprochen und so verdreht, dass es sich irgendwie richtig anhört, aber es im Endeffekt alles kaputt gemacht hat. Ne? So, und so ist, habe ich eine Menge Evangelien schon gehört in meiner Zeit hier. Es hört sich an wie das Evangelium, das ich glaube und das ich lese und das mir Gott bestätigt immer und immer wieder. So ein, aber trotzdem ist irgendwas dran, was mich stört. Und dann gehst du ins Gebet oder du erfährst mehr, hörst mehr Lehre, mehr Einsichten von diesem Evangelium, von diesem Christen oder auch eher Nicht-Christen. So ein, und du verstehst immer mehr, nee, das ist was ganz anderes. Das widerspricht sich mit Gottes Wort, das widerspricht sich mit dem, was Jesus lehrt. So ein, das widerspricht sich auch mit dem, was der Geist bestätigt. Ne? Und wir müssen da wachsam sein. Es gibt so viele Evangelien, das Wohlfühl-Evangelium. Ne? Ist doch egal. So, Hauptsache, du hast Frieden in deinem Herzen. So, ne? Du brauchst jetzt nicht unbedingt jedes Wort lesen und du brauchst nicht unbedingt jedes Wort für ernst nehmen. So, du kannst dir im Endeffekt deine Religion selber zusammenschnipseln, weil du hast den Heiligen Geist in dir. Und der wird dir schon Unfrieden geben, wenn es nicht von Gott ist. Ne? Dieses Wohlfühl-Evangelium, wo du weißt, du bist errettet und du freust dich dran, ne, und du brauchst in deinen Gottesdiensten immer diesen Gefühlsschub, ne, so einen tollen, lauten Lobpreis, so einen Prediger, der dich entweder der dich zunüllt und deine Seele streichelt, ne, so ein, wo du, wenn du zum normalen Gottesdienst gehst, wo es nicht so laut ist, so ein, und nicht so unterhaltsam, wo du gelangweilt bist, ne, oder schockiert. So, dass sich da jemand zurechtweist durchs Wort. So, und viele Christen, die ich kennengelernt habe, wollen das. So, die kommen hierher oder in andere Gemeinden, wo das Wort verkündigt wird und bleiben da nicht. So, warum? Weil sie sich nicht verändern wollen. Sie wollen nicht, dass Gott in ihr Leben spricht. So, nicht wirklich. Die guten Sachen ja. Ne? So, hier dieser Gott, den man aus der Tasche zieht und dran ruppelt und sagt so, ich wünsche mir das und das und dann steckt man wieder ein, wenn man es hat. Ne? So ein. Aber ich habe auch andere Evangelien gehört, Evangelien, die eher der alte Bund sind. Ne? Dieser tote Buchstabe, der kommt so ein, und sich ausbreiten will so auf den Schultern, ne, der Christen. So ein, wo du gebeugt bist so ein, und wo du zerbrochen wirst, aber nicht durch Gott, sondern ja, durch dich selbst, ne? Jesus in so vielen Gestalten, ne? Du musst dich nur mal umgucken in der christlichen Gemeinde allgemein. Einfach nur mal reingehen und mit Christen reden. So, du wirst so viele verschiedene Jesusse dort sehen und erleben. Ne? So ein Paulus sagt dir, hey, wir kennen nur einen Jesus, wir haben euch einen Jesus verkündigt. So ein, ihr wisst genau, was er gelehrt hat, ihr wisst genau, was er denkt, was er für richtig und falsch hält. Und ihr kennt unsere Lehren, die im Wort stehen, so ein, haltet euch an den Jesus. Und dieser andere Geist, ne? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch, sondern gegen geistliche Mächte, ne? Dämonische Mächte. Oder gegen weltliche Mächte. Menschliche Mächte, ne? Das sind, also kommt ihr und sagt, diese falschen Lehrer, die in eure Gemeinde reingekommen sind, in euer christliches Leben, die ihr eigenes Evangelium verkündigen, die ihren eigenen Jesus bringen, die nicht Gottes Geist haben und nicht aus seinem Geist heraus reden, so, die meidet Vers 5. Denn ich meine, dass ich jeden bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Sind gekommen als Apostel Jesu Christi. Und haben für ihren Namen gearbeitet und gedient. Und auch das kenne ich. Diese Prediger, die predigen, um reich zu werden. So gib mir. Und du wirst schon dann genug empfangen von Gott. Jesus hat ja gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Oder die Prediger, die sich überall einladen in allen möglichen Gemeinden, um zu predigen. Kenne ich auch einige. So, sie tun das nicht, weil sie gesandt werden von Jesus, sondern sie tun das, damit sie sich wichtig fühlen. Und erzählen können, wie viele Gemeinden sie jetzt waren vor kurzem, um gepredigt zu haben. Das können junge, eifrige Christen sein oder Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Leute, die nicht zufrieden sind, zum Gottesdienst zu kommen, was ihre Berufung ist, sondern die selber lernen wollen und dann ihre Hauskreise eröffnen, um wichtig zu sein, um groß zu sein, um Menschen von ihrer eigentlichen Position wegzuziehen. Ja, und diese, ironisch gemeint, diese, wo steht's, bedeutenden Apostel. Paulus hat sich ja schon gerechtfertigt, hat gesagt, wie unbedeutend er ist. Wie klein er ist, wenn er Natura zu sehen ist. Dass er belächelt wird und vernachlässigt wird von der Gemeinde, dass er vertrieben wird und gesteinigt, verfolgt, ne? Dass er Hunger hat und Durst hat und Blöße, sondern obwohl in der Stadt Christen sind. Ne? Dass er ausgesandt wird von Gott, so, und alles verzichtet, auf all seinen Luxus zu Hause, so, und um Gemeinden zu gründen, sich dort investiert und im Endeffekt die Leute sagen, wer ist denn Paulus? Ist er wirklich errettet? Haben wir letzte Woche gesehen, ne? Aber Paulus kommt hier und sagt so, hey, ja, diese bedeutenden Aposteln, ich zähle mich dazu, ich bin auch ein Apostel. Vers 6. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Ist nochmal so eine Stelle, wo halt sagt, ich bin, kann ich reden. Ich habe nicht große, kräftige Worte, wenn ich rede vor anderen. Aber selbst wenn ich nicht die mächtigen Worte finde, wenn ich spreche, so weiß ich doch, dass ich wohlgewandelt bin vor euch. Ich war ein Zeugnis, ich war absolut offenbar. Bei mir war nichts versteckt, sondern ihr wisst genau, wer ich bin. So wie ihr bald sagen wird, ich, der größte Sünder von allen, der ich mich meinen Schwachheiten rühme, der ich schwach bin, so weil meine Schwachheiten meine Stärke sind, weil ich sie vor Jesus lege und alle erkennen, dass er seine Arbeit tut. Ne? So, ich, der ich im Fleisch bin, obwohl ich es nicht will. Ne? Paulus hat sich offenbar gemacht, immer. Hat sich als Mensch gezeigt und er war Mensch. Ne? So, wir Christen machen aus ihm nur so ein Gott. So ein unmöglicher Mensch, den es eigentlich so überhaupt nicht geben kann. So, obwohl er in seinen Briefen sich selbst offenbart, auch uns. Ne? Und da ist Paulus jetzt. Und er sagt so, ja, ich bin nichts, okay. Und ich kann nichts aus meiner Kraft gut. Und ich bin einfältig, ja, meine Lehre beschränkt sich auf das Wichtigste, gut. Auf Jesus. Aber doch habe ich Jesus Christus gelebt? Vers 7. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, so dass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Er spricht ja die Korinther an, ich kann es verstehen. Er sagt ja immer, meine Kinder, ne? Er hat ein Vaterherz. So, und wenn du eine Gemeinde gründest und dich da investierst und für die betest und dran bleibst und so, dann ein guter Hirte fühlt wie ein Vater. Und wenn das Kind geht in eine andere Herde, zu einem anderen Vater, dann es ist, als ob dein Kind geht und es schmerzt. Und da sind Tränen. Ne? Und so ist er hier. Und seine Kinder sagen im Endeffekt zu ihm so ein, du bist ein schlechter Vater. Nun kommt er und sagt so, was ist denn euer Problem? Habe ich denn gesündigt? So ein, was ist euer Problem? Ne? Ist es das euer Problem, das ist mein schlechtes Zeugnis, das, was euch zweifeln lässt an mir, dass ich mich selbst aufgegeben habe, damit ihr groß werdet? So ein, dass ich noch nicht mal Geld genommen habe von euch, sondern einfach nur da war, um in euch zu investieren? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Das heißt immer, Paulus war Zeltmacher und hat durch seine Zelte gelebt, aber das ist Blödsinn. So ein, das hat keiner damals. So ein, das musste er nur bei den Korinthern machen, so ein, als die Spenden ausfahren. Aber auch hier steht, dass er, während er in Korinth war, von anderen Gemeinden finanziert wurde. Weil der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ne? So ein, was denn, das sagt wieder zur Beschämung, denke ich. So, weil die Korinther waren eine echt reiche Gemeinde. Also nicht so wie wir hier oder so, sondern das war Handelszentrum, die Leute waren reich dort, die hatten alle Geschäfte, das lief, da war immer Kundschaft, immer Bewegung, immer Touristen. Da gab es nicht viel Armut. Ne? So ein, und doch, die in Mazedonien, die Gemeinden, die arm sind und viel weniger los war und die verfolgt wurden und Hunger litten, so, die haben ihr Geld investiert, haben wir vor 2 Wochen gelesen. Ne? So, die haben zusammengetragen, voller Begeisterung, weil sie den Herrn eine Gabe geben wollten. Ne? So, und die haben sogar Paulus unterstützt in seinem Dienst, weil sie gesagt haben, hey, das, was du machst, Paulus, das ist gut. So, wir wollen da mitdienen und dabei sein. Und so sagt er, ja, das ist ein Lobpreis für Gott. So, es freut mich, diese Frucht zu sehen. Aber die Korinther hier sind, ja, wer viel hat, der gibt nichts. Ne? Das ist so. Für einen Reichen ist es so schwer, ins Himmelreich zu kommen, sagt Jesus. Und da geht es nicht um Geld oder so, denke ich, sondern darum, dass du schaffelst und häufst und dein eigenes Leben baust und du immer größer wirst. Ne? Und wenn ich nur mich auf mich konzentriere, das wissen wir, dann werde ich keine guten Früchte tragen. Ne? So, und so kommt er hier und sagt, ja, ich habe mich komplett investiert in euch, ohne zu empfangen. Ne? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemandem zur Last gefallen. Schon krass, ja? So viele Menschen kommen da zum Glauben und er hat da Hunger und Durst und Blöße, obwohl er sich investiert, ja. Und wenn keine Spenden da waren, dann musste halt tagsüber Zelte machen und hat nachts dann gepredigt und abends. Ne? So. Und die Leute haben das gesehen und hatten kein schlechtes Gewissen. Das ist krass, oder? So, das ist, als ob ich eine Firma gründe, so, und Leute einstelle und ich lasse die richtig arbeiten für mich, so richtig ackern, ne? Auch am Wochenende und sonst was, aber gebe denen dann kein Geld am Monatsende. Und so sagt Paulus hier, hey, ich bin gekommen und habe mich investiert, weil es Gottes Wille ist, mit einem göttlichen Eifer. Und ihr habt nicht für mich gesorgt und trotzdem habe ich mich weiter investiert. Das müsst ihr erstmal können. So ein. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemandem zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen. Und werde mich auch ferner hüten. Das ist ein Zeugnis, oder? Ein schlechtes Zeugnis für die Gemeinde. Ein gutes Zeugnis für den Diener Paulus. Ne? So gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll sich dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Warum entäußere ich mich und vertraue einfach auf Gott, dass er schon für alles sorgen wird, und investiere mich mit allem, was ich bin und habe und kann, weil ich euch lieb habe. Ja. Und Gott weiß das. Das ist der einzigste Grund. Nicht wie die falschen Apostel, ne? Sondern die für sich hart arbeiten und vielleicht Dinge aufgeben. Für sich lernen und in die Gemeinden gehen und sich entäußern, sondern bei ihm ist es anders. Er kommt nicht, um sich selbst zu weiden, sondern Paulus ist ausgesandt und gegangen, um die anderen zu weiden. Ja. Und ich kenne das aus Erfahrung, so selbst in einer Gemeinde, wo nur Studenten sind, als Gott mich berufen hat, das waren eine Handvoll Studenten, die hatten alle keine Kohle. Ich wusste von meinem Pastor, da waren nur eine Handvoll Leute, die ihren Zehnten gegeben haben in diese Gemeinde. Ne? Also die Gemeinde hat sich komplett, fast komplett von außerhalb getragen. So. Und von fremden Leuten, fremden Gemeinden. So. Und dann hat Gott mich da reingesetzt in diese Gemeinde und hat gesagt, arbeite Vollzeit für mich, ich sorge für dich. Ne? So, erzähl niemanden, was du brauchst, erzähl niemandem, dass du was brauchst, sondern mach deinen Dienst, verrichte das gute Werk und vertrau mir. Habe ich gemacht. So, und ich habe keine Ahnung, von wo mein Geld jeden Monat kam, aber es kam vom ersten Tag an. Nicht so, dass ich reich war, aber so, dass ich alle meine Schulden bezahlen konnte, so, dass ich Miete zahlen konnte, so, dass ich Essen hatte. Ne? Das ist das Schöne, selbst wenn eine Gemeinde hart ist und selbst wenn eine Gemeinde nur an sich denkt und für sich selbst baut und für sich selbst lebt und die vernachlässigt, die für die Gemeinde leben, so selbst dann so Gott. Ja. Paulus schreibt es hier nicht, um irgendwie mehr von denen zu bekommen, sondern er schreibt es eigentlich als Zeugnis, als Armutszeugnis für sie, aber ne, als Zeugnis für Gott. So ein Gott macht andere Herzen auf. Ne. So ein, aber ihr solltet vielleicht Perspektive kriegen. Ne. Und so ist für mich wichtig, so ein auch immer den Leuten zu sagen, auch die hierher kommen, so investier dich in der Gemeinde, in der du gerade bist. Ja. Hier in der Gemeinde ist es so, dass die meisten Zeit da sind und dann woanders hingehen, sondern investier dich dann in diese Gemeinde, in der du dann bist. Ja. So, es ist so wichtig, dass wir aktiv geben an dem Punkt, wo wir gerade reingestellt sind, auch wenn es nur 3 Monate sind. So, weil hier ist unser Platz und hier sind wir ein Leib und hier hat jedes Glied seine Aufgabe. Ja. Aber wenn das nicht passiert, macht Gott trotzdem, was er will. Aber es ist viel mehr Frucht da und viel intensiver und viel mehr Wachstum, wenn wir tun, wozu wir bestimmt sind, an dem Ort, in der Zeit, ne, wo wir gerade drin sind. Und das sagt hier, um weiterzugehen, weiß nicht mehr, wo ich war. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Er sagt so, ja, die kommen in die Gemeinde und versorgen sich selbst. Wir kommen in die Gemeinde und versorgen euch. Naja, dann, wer ist denn hier ein besserer Apostel? Ne? So, wen habt ihr denn lieber? Welches Zeugnis mögt ihr denn mehr? Ne? Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Ich mag das so. So, die sich als betrügerische Apostel verkleiden. Ein Apostel ist ein Gesandter. Ne? Jemand, den Gott aussendet in Gemeinden, um dort zu dienen. Zu lernen, um dort zu leiten, um dort geistlich mit Autorität zu handeln, ne? Eine Herde zu lenken, so jemand, der eine Berufung hat, so wie Paulus letzte Woche gesagt in Vers 18, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Ne? Ein Apostel ist ein Gesandter vom Herrn, um geistlich zu leiten. So und so sind diese geistlichen Leiter, die reinkommen, und Paulus sagt, hey, die sind nur verkleidet. Die haben dieses Christusgewand an, ne? Und das kenne ich. Kennt ihr das? So ein dieses typische Christengewand, so diese Fischpresse, dieses, du siehst jemanden und sagst, das ist ein Christ, den siehst du von ganz weit hinten, ne, das ist ein Christ. So ein, ne, und dann gibt's Leute, da sagst, das ist ein Christ und das ist gut. Und sagst du, hey Schwester, hey Bruder, grüß dich, ne. So ein, ist ja wurscht jetzt, ob ich den gleichen Sachenstil hab oder die gleichen Slängen oder so, ne. So ein, darum geht's ja nicht. So ein, aber dann gibt's halt so Brüder und Schwestern Anführungsstrichen, so, und die siehst du und du sagst, das ist ein Christ. Ne? Und du kommst der Person näher und du merkst schon, wie du immer kleiner wirst, ne? Von innen her so, wie dieser Christ immer größer wird, ne? So, und wie du im Endeffekt dann, wenn du es geschafft hast, dieser Person ganz nah zu sein, wie du dann halt nach oben guckst, während du redest, ne? So, das sind diese Leute, die sehen sowas von christlich aus und die reden sowas von christlich, ne? So, dass du selber das Gefühl hast, du bist total unchristlich, ne? So, wo du selber in Zweifel kommst und denkst so, oh Mann, ich bin so ein Sünder, ich bin so nichts, ich bin ein Wurm, so, ne? So, und die dann dir alle möglichen Sachen aufzählen, was du gerade falsch machst, so, ja. Dass man als Christ so nicht sein darf, so nicht denken darf, weil gucke, hier ist dieser Vers und dieser Vers, du darfst auch keine Witze machen, ne? Weil steht ja hier und keine Witzeleien, ne? So, weißt du, und du fühlst dich eigentlich nur, ja, wie ein Anus im Reich Gottes, ne? Im Endeffekt. So, und denkst, du riechst doch so vor Gott, ne? So, aber das sind die, die sich bekleidet haben. Das sind die, die äußerlich so getüncht sind, aber innerlich ist da nichts. Das ist nur Totenreich. So, nur Verwesung. Nur offene Eiterblasen. So, und Jesus sagt, nee, ich räume im Herzen drinnen auf, das Äußerliche kommt dann. Ja, und das mag ich so an unseren Herrn. So war auch Paulus. Der kommt irgendwo hin und das Äußerliche ist erstmal total nebensächlich. Darum geht's nicht. Zuerst muss innerlich aufgeräumt werden. So, ja. Und das mag ich so. Und er sagt, hey, die sind nur bekleidet. Oh, da ist nicht Jesus drin, das ist ein anderer Geist. So, also passt drauf. Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und wenn du das liest, dann ist es eigentlich unmöglich, diesen komischen, falschen Spruch zu sagen, aus falscher Bescheidenheit heraus oder sonst was, aus Furcht und Selbstliebe im Endeffekt, so ein, ja, ich darf ja nicht richten. Ne? Ich kann doch jetzt nicht sagen, so ein, hey, das ist nicht von Gott, du bist von Satan. Das kann ich nicht tun, ich bin ja nicht Gott. So ein, aber das ist absoluter Nonsens. So ein, das ist einfach nur Selbstliebe, Egoismus, wenn man so denkt. Weil wir wissen ja, was die Schrift sagt, was Jesus sagt, so ein, ihr werdet die Vollmacht haben und wenn ihr die Rettung zusprecht, der ist errettet und wen ihr verflucht, der ist verflucht. Ja. Warum? Na, weil wir das Evangelium haben. Wir haben Gottes Wort und wenn da was dagegen spricht, ist es nicht von Gott. So ein, also bin ich der Verwalter auch von Gottes Wort und muss die Autorität dann haben, die jeder Christ bekommen hat, so Licht zu sein und zu sagen, das ist Lüge. Das ist nicht richten, sondern es ist Licht sein. Das ist Lichten. Und wir sind berufen zu lichten. So. Weißt du, und das mag ich. Aber das kostet Überwindung. Warum? Weil man sich in dem Moment dann selbst stirbt. Weil man sich dann outet und dann nicht Freund ist, sondern eher Feind in dem Moment. So. Wir sind nicht berufen zu richten, das ist wahr. Aber die Leute, das steht auch irgendwo, ist auch logisch, die Leute, die gegen Gottes, die ein anderes Evangelium haben, ein anderes Wort verkündigen, die einen anderen Christus verkündigen, die haben sich selbst gerichtet schon. Die richtet nicht mehr ich, sondern ich übergebe nur Gottes Gericht. Ne? So ein, weißt du, und dann gibt es Menschen, du kommst in die Gemeinde und du siehst nur Menschen. Ne? Dicke, dünne, doofe, kluge. So ein, weißt du, und vom Außen her macht das überhaupt nichts. Ne? Denkst du, Gott, was ist denn das für eine Gruppe? Ne? Aber da ist es halt dran, nicht zu richten, sondern zu glauben. Ne? Weil die Liebe glaubt alles. So, und da ist es dann dran, zu ertragen. Ne? Da ist es dann dran, auf Gott zu vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt und seine Arbeit tut. Ne? So, da ist es dann dran, Jesus zu suchen und zu glauben, dass wir ihn finden in jedem Bruder oder jeder Schwester. So, Diese Dinge des Herzens, das sind die Bereiche, wo wir nicht richten dürfen. Da ist Gott Richter. Die gehen mich nichts an. Ich kenne Pastoren, die verwalten nicht ihre Herde, sondern lenken sie, also als ob es Marionetten sind von Gott gegeben. So ein Beherrschen die Herde, so ein Stehen über alles und über jeden. So ein, aber das ist nicht, wie Jesus seine Herde weidet. So ein, wir sind hier, um uns alle zu ertragen im Endeffekt. Und manche hat man lieb und andere weniger. Aber darum geht es ja auch nicht. Ne? So ein, aber was wir machen müssen, ist, hierher zu kommen mit diesem Eifer und mit dieser Not für unsere Nächsten. Ja? Zu gucken, dass wirklich auch hier Satan sitzt. So ein, und wenn Satan hier nicht sitzt, dann einer von seinen Dienern. Ne? Wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Ne? Offen zu sein und wachsam zu sein und die Dinge anzusprechen, wie sie sind. Ja. Und ich höre auf, weil das andere Thema geht um was anderes. Ja, das ist für mich das Schwerste überhaupt, so ein, Dinge anzusprechen, die falsch sind, ja, aber laut zu sagen, hey, das ist von Satan. Aber ich weiß, wie wichtig das ist und wie ich es bereue in all den Zeiten, wo ich es nicht getan habe, wo ich Angst hatte, nicht zu gefallen, wo ich Angst hatte, alles zu verlieren. Im Endeffekt habe ich alles verloren, weil ich es behalten wollte. Bitte gib uns Weisheit und diesen Geist, Geister zu unterscheiden. Leg uns dein Volk immer mehr aufs Herz, so dass wir für dich kämpfen und für die Menschen kämpfen, nicht mehr für uns. Ja, ich habe so viele Wölfe schon getroffen, so viele Diener Satans, die wirklich so reif und so christlich wirkten und im Endeffekt ist nicht wahr. Und ich danke dir für jedes Mal, wenn du Weisheit gibst, einfach die richtigen Fragen zu stellen, Erkenntnis gibst, einfach hinter die Fassade sehen zu dürfen. Ich aus mir kann es nicht oft. Weil oft hört sich alles richtig an und überzeugend. Ich danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast und ich bitte dich, dass du uns einfältig behältst, dass du uns lehrst, was das bedeutet, dass du uns die wahre Größe zeigst deines Reichs. Und ja, irgendwie ist es mit allem so, und auch mit dem Geistlichen, das Größte ist am kleinsten irgendwie. Und so wollen wir immer kleiner werden, damit du groß wirst, aber wir wollen auch klein sein, damit, damit wir benutzt werden können. Ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft hier beschützt vor falschen Aposteln, vor selbsternannten Möchtegern-Christen, vor Satans Attacken und gib uns Weisheit, dagegen zu kämpfen, wenn die Pfeile fliegen, wenn wir bedrückt werden und erdrückt werden. Hilf uns, unseren Stolz wegzulegen, wenn wir von Menschen, die wir lieben, zurückgewiesen werden oder die schlecht reden oder sie zweifeln, ob wir mit Gott sind oder nicht. Aber bitte sei uns auch gnädig, wenn wir richten und zweifeln, ob der Geist drin ist oder nicht. Ja, bitte bestätige du dich immer wieder durch uns, so dass wir in Einheit sind und wir in deinem Licht wandeln, aber auch selber das Salz sind und das Licht. Selber was sind, was verändert, was beeinflusst. Ja, dieses Salz, das Wort zu bringt, das den Verwesungszustand aufhört, verhindert. Ja, das, bitte achte auf unsere Seelen und auf unseren Geist, dass wir nicht zu viel lesen. Dass wir nicht zu viel verändern. Dass wir immer wieder erkennen, was von dir ist und was nicht. Ja, und hilf uns zu unterscheiden, was menschlich, was dämonisch oder was von dir ist. Ja, so dass wir gesund sind und so dass wir ein Leben führen, das dir würdig ist. So dass wir ja, diese reine Jungfrau sind, ja, die sich nicht schuldig fühlen muss wegen nichts, die ohne schlechtes Gewissen mit dir geht und sich auf dich freut, ja, die sich nicht fürchtet, wenn ihr Bräutigam kommt, was er sagt. Ja. Bitte hilf uns, diesen Weg zu gehen und hilf uns durchzuhalten bis zum Schluss. Ja. Danke. Amen.